Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Das Tagesgespräch.
Felicitas Paus, heute Morgen ist also diese Riesenmaschine gestartet worden und offenbar ist alles gut gegangen. Was haben Sie denn genau gemacht heute Morgen?
Also heute wurde das erste Mal überhaupt versucht, Protonen in diesem 27 Kilometer Umfang, ungefähr 100 Meter unterirdischen Tunnel, zirkulieren zu lassen. Und nach ein bisschen mehr als einer Stunde ist es in der Tat gelungen, einmal ein so einem Proton, ein Bündel von Protonen, um diesen Ring zu schicken, mit großem Erfolg.
Das heißt, die sind nicht irgendwie ausgeschert und plötzlich neben ausgegangen und kaputt gegangen, ist auch nichts vorerst.
Nein, es hat alles wirklich bestens funktioniert und wir sind natürlich alle absolut begeistert und sehr glücklich darüber, dass das so ein fantastischer Start eines Projektes ist, das in den nächsten Jahren uns sehr viel neue Informationen über die Grundgesetze der Materie und über die Teilchenphysik ganz im Allgemeinen geben wird.
Jetzt braucht es ja zwei solche Kreise, einer geht rechts und der andere links rum. Es ist der eine gestartet worden, wieder abgestellt inzwischen. Was kommt denn heute noch?
Der Plan zurzeit ist, dass man auch noch den zweiten Strahl, die zweite Strahlröhre mit einem Protonstrahl füllt und ebenso zirkulieren lässt. Und die nächste Stufe ist dann einfach, diese Protonen wirklich stabil in der Strahlröhre zirkulieren zu lassen. Und als nächste Stufe wäre dann, sie bei der gegenwärtigen Einschussenergie auch zur Kollision zu bringen.
Da ist ein Handy, das abgegangen ist. Jetzt ist das gleich behoben, dieses Thema. So. Klappt das auch wieder. Auch das kann passieren zwischendurch. Das dauert jetzt aber eine Weile, bis diese ersten Kollisionen, diese Zusammenstöße stattfinden können. Das kommt nicht einfach schon morgen, oder?
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Plan ist, wann diese ersten Kollisionen stattfinden. Wenn vielleicht heute alles wirklich ganz perfekt läuft, dann könnte das heute noch sein. Aber am Morgen um 9 Uhr, als uns gesagt wurde, was der Plan heute ist, war es nicht vorgesehen.
Und was kann denn noch alles passieren, bis diese Kollision stattfindet? Ist das bereits sicher, dass da nichts mehr passiert, dass es klappt?
Also heute Morgen von 9 bis nach 10 Uhr ist der erste wichtige Test einmal abgelaufen, nämlich wirklich diese Protonen zirkulieren zu lassen in einer Strahlröhre. Wenn Sie bedenken, dass in dieser Maschine mehr als 96.000 Magnete sind und auch andere Elemente, die alle sehr harmonisch dann zusammen funktionieren müssen, dann ist das schon wirklich eine technische Meisterleistung. Bei so vielen verschiedenen, sehr komplexen Elementen, dass mal ein elektronisches Signal ausfällt, ist absolut nicht überraschend. Und diese Art von kleinen Problemen können natürlich auftreten. Das heißt, man beginnt halt dann wieder von vorne mit dem Einschuss der Protonen. Soweit hat alles, was geplant war, was heute funktionieren soll, hat wirklich fantastisch funktioniert. Und ich sehe da ganz positiv den nächsten Schritten entgegen, die die Leute der Maschine machen, um wirklich dann Kollisionen bei der gegenwärtigen Einschussenergie zu erzeugen.
Also die Vorstellung, dass man nach einigen Wochen oder Monaten merkt, ja, das klappt ja gar nicht, da hat etwas funktioniert im Grunde nicht, die würden Sie ausschließen?
Dass im Grunde das nicht funktioniert, das würde ich mit größter Wahrscheinlichkeit ausschließen. Der nächste wichtige Step, also Stufe, ist dann die Teilchenstrahlen zu beschleunigen, nämlich zu einer viel höheren Energie zu geben. Und in diesem Jahr sollte es noch ungefähr einen Faktor 10 höher sein, als wir jetzt in dieser Einschussenergie haben.
Die sind relativ langsam noch im Moment.
Langsam, ja. Nein, also die sind auch schon sehr, sehr schnell. Aber jedenfalls dann noch ein Faktor 10 schneller. Und dann beginnt für uns auch mit den Experimenten das erste Mal wirklich auch eine sehr faszinierende Phase in dem Sinne, dass wir dann Kollisionen von Protonen haben werden bei einer Energie, die schon einen Faktor 5 höher ist, als was man bisher erzeugen konnte. Und darauf sind wir natürlich schon sehr gespannt.
Ist denn, Felicitas Paus, heute so etwas wie der aufregendste Tag in Ihrem Leben als Physikerin?
Der heutige Tag war schon sehr aufregend und ich selbst bin seit 15 Jahren ungefähr in einem der beiden großen Experimente involviert, und zwar sehr stark involviert, in dem sogenannten CMS-Experiment, in der Planungsphase, im Forschungs- und Entwicklungsprogramm für die Detektorkomponenten, dann im Bau der einzelnen Komponenten und dann in der Installation in der unterirdischen Halle selbst. Und nach so vielen Jahren nun ist der Detektor fertig und wir sind jetzt bereit, Daten zu nehmen. Und das hat offiziell heute angefangen. Das ist ein wunderbarer Augenblick auch für mich gewesen. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut.
Eben die ersten Skizzen in Köpfen, vielleicht auf Zetteln auch oder auf Computern, sind vor 20 oder mehr Jahren gemacht worden. Ist denn das Gerät, das heute praktisch fertig dasteht, noch das, was man ursprünglich davon gesprochen hat, oder hat sich das laufend verändert?
Ich war selbst vor mehr als 20 Jahren in einem Workshop involviert, wo wir das Physikpotenzial des LHC studiert haben. Das heißt, die physikalische Zielsetzung, die wir damals hatten, ist heute auch noch gültig. Und wir wussten damals, wir brauchen so eine Maschine wie den LHC, um eben Antworten auf diese Fragen geben zu können. Das Konzept ist heute genauso gültig wie damals. Das heißt, wir würden auch heute, wenn wir heute diese Fragestellung beantworten wollen, würden wir wieder so einen LHC bauen. Das ist also immer noch gültig.
Nun gab es Krisen im ganzen Bau. Es hatte mal gewisse Zeit, was zu wenig Geld gab, wo die Staaten sich überlegten, das überhaupt weiter zu finanzieren. Es gab Diskussionen, was genau gemacht werden sollte. Ist so ein Riesenprojekt, eine Riesenmaschine, die zwischen 4,7 und 10 Milliarden Franken gekostet hat. Man liest verschiedene Zahlen. Immer auch ein Kompromiss zwischen verschiedenen Meinungen und Physikern und Physikern?
Es ist nicht nur für die Maschine, sondern auch für die Detektoren ist es klar, dass wir einen bestimmten Finanzrahmen auch nicht überschreiten dürfen. Das Ziel war für die Maschine selbst, in dem vorgegebenen 27 Kilometer Umfangtunnel.
Der war schon da.
Der war schon da. Da haben wir 11 Jahre lang eine Maschine früher in Betrieb gehabt, die im Jahre 2000 ausgeschalten wurde, einen sogenannten Elektron-Positron-Beschleuniger, LEP hat er geheißen. Also in diesem existierenden Tunnel eine Proton-Proton-Maschine zu installieren. Mit der höchstmöglichsten Energie. Und welche Energien wir erreichen können, war eigentlich dominiert von der Technologie, supraleitende Magnete zu konstruieren, zu bauen mit einem sehr hohen Magnetfeld, die eben dann die Aufgabe haben, diese Protonen ganz präzise auf ihrer Teilchenbahn in diesem Tunnel zu halten. So, das hat man geschafft, eine sehr hohe, diese Magnete, die haben mehr als 8 Tesla, das ist eine fantastische technologische Entwicklung auch gewesen. Das war eigentlich so die obere Grenze, die man auch innerhalb eines bestimmten Budgetrahmens machen konnte. Und es war aber auch eine Energie, die wir mit diesem LHC, mit diesem Design werten, die vor ungefähr 15 Jahren dann fixiert wurden. Wir wussten von der Physikseite her, dass das genau ein Energiebereich ist, der uns erlauben sollte, Antworten auf unsere fundamentalen Fragen zu geben.
Dann ist die andere Frage, wenn da 20 Jahre gebaut wird, dann ist halt so ein Riesending, man sagt immer, es ist eine Art Riesenmikroskop, kommt man allenfalls zu spät. Es gibt andere ähnliche, aber kleinere solche Einrichtungen, zum Beispiel in Chicago gibt es eins, die könnten allenfalls vorher auf die Ziele kommen, auf die Ergebnisse, die Sie hier in Genf erreichen wollten. Haben Sie Pech gehabt?
Also diese Maschine in Fermilab hat noch die Möglichkeit, eine der vielen Fragen, die wir haben, vielleicht beantworten zu können oder den ersten Hinweis auf eine Antwort zu bekommen. Ich glaube, das ist vielleicht besser formuliert. Aber neben dieser einen Frage gibt es eben noch viele andere, die keine existierende Maschine beantworten kann. Und LHC, die Maschine, ist wirklich weltweit ein einmaliges wissenschaftliches Unternehmen. Technologisch hochkomplex. Es arbeiten in den Experimenten mehr als 2000 Wissenschaftler in diesen beiden großen. Und insgesamt, wenn man die CERN-Leute, die hier angestellt sind, ungefähr 2500 und alle Wissenschaftler und auch Ingenieure, Techniker, die hier an diesem Projekt arbeiten, dann kommt man fast auf 10.000 Leute. weltweit aus sehr vielen Nationen.
Also was Sie hier erreichen können mit dem neuen Gerät, kann man sonst nirgends erreichen. Nun, Felicitas Paus, da kommen unendliche Mengen Daten zusammen. Ich kann die Zahlen gar nicht nennen. Jede Sekunde prallen mehrfach diese Protonen aufeinander, dann springen irgendwelche kleinen Teilchen raus mit verschiedenen Namen, die man nicht kennt, und sie fangen die irgendwie auf. Und weil es zu viele Daten sind, um das zu verarbeiten, wird das ausgefiltert per Computer. Wenn ich ein Interview mache und falsche Fragen stelle, dann wird es für den Gast schwierig, etwas Gescheites zu sagen. Wenn sie die falschen Dinge auswählen und das Falsche untersuchen, dann geht allenfalls gewisse Dinge, schlicht Erkenntnisse weg, die sie nie erreichen, weil sie sie ausgefiltert haben zu früh. Ist das denkbar?
Das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns natürlich auch selbst gestellt, weil, wie Sie am Anfang gesagt haben, wir haben pro Sekunde 40 Millionen Proton-Proton-Kollisionen. Und von diesen 40 Millionen wollen wir 100 Ereignisse rausschreiben. Das heißt, wir wollen, was wir in unserer physikalischen Zielsetzung machen, ist, wir wollen eigentlich Ereignisse, die extrem selten ist, aufzeichnen und analysieren. Wir suchen so quasi die Stecknadel im Heuhaufen. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir nicht interessanten Sachen wegschmeißen. So, warum sind wir davon überzeugt, dass wir wissen, wie wir das machen? Erstens haben wir schon Erfahrung in der Vergangenheit mit den früheren Maschinen, auch hier am CERN und auch am Fermilab, zur Zeit, wo wir ein Ereignis aus einer Milliarde rausgesucht haben und damit eben Erfolg gehabt haben und neue Erkenntnisse gewonnen haben. Am LHC wird es noch ein bisschen schwieriger sein. Wir müssen dann noch einige Größenordnungen mehr in diese Stecknadel im Heuhaufen suchen. Aber eine ganz wichtige Voraussetzung für uns war auch, dass wir, wenn wir neue Teilchen entdecken, entdecken wir sie in einem bestimmten Massenbereich. Und wichtig in jeder Planung einer neuen Maschine ist, dass Sie den Massenbereich, den Sie mit dieser neuen Maschine überdecken können, einen Overlap haben, einen Überlap haben mit der früheren Maschine oder existierenden Maschine, um zu sicher zu sein, dass Sie nicht etwas quasi auslassen in dieser zu überdeckenden Skala, die weder im existierenden Maschinenbereich nicht gemacht werden kann und für die zukünftige Maschine zu nieder ist. Und da haben wir sehr aufgepasst und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da nicht etwas Wichtiges nicht entdecken, weil vielleicht die LHC-Maschine zu hohe Energien hat.
Das wäre dann schade um das Geld. Nun sind die Daten da aussortiert, 2 Promille, glaube ich, habe ich gelesen, werden überhaupt verwertet. Und damit es überhaupt möglich ist, arbeiten Forscher auf der ganzen Welt. Sie haben hier am Web, am CERN das Web entwickelt, jetzt eine Nachstufe, dass überall x Computer miteinander vernetzt werden. Wie arbeiten denn die Leute zusammen, so viele Leute mit den gleichen Daten? Wie funktioniert das?
Also diese neue Technologie, die wir da auch mitentwickelt haben, nennt man CRIT-Technologie. Das ist eine Art von verteilter Rechenpower und auch Diskplatz für unsere Daten, die wirklich weltweit in verschiedenen Zentren verteilt sind. Am LHC gibt es sehr viele verschiedene Physikprozesse zu untersuchen. Das heißt, jede Gruppe, wie auch meine eigene Gruppe, wir haben uns ganz bestimmte Fragestellungen ausgesucht, die uns halt speziell faszinieren. Das heißt, wir untersuchen ganz bestimmte Aspekte des gesamten Spektrums an Physik am LHC. Und ganz wichtig ist natürlich, dass alle Aspekte von der gesamten Kollaboration überdeckt sind. Und auch dafür haben wir jahrelang Vorbereitungsarbeiten gemacht, damit das auch so stimmt.
Das ist eine Riesenorganisation, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe in Bern in einer Ausstellung das Pult gesehen, an dem offenbar Einstein gesessen haben soll, worauf Notizzetteln und in einer kleinen Schublade seine Relativitätstheorie entwickelt hat. Der hatte weder noch Maschine noch Computer noch irgendetwas. Was für eine Rolle spielt das Denken, die Intuition vielleicht beim Spazieren, beim Auswerten solcher Datenmengen?
Intuition spielt immer eine extrem wichtige Rolle in der Physik.
Weil es macht irgendwann Klick und dann kommt's vielleicht.
Ja, meiner Meinung nach, was macht einen guten Wissenschaftler überhaupt aus? Das ist seine Neugierde, neue Ideen auch zu haben, kreativ zu sein und auch diese Intuition zu haben, wo, in welche Richtung muss ich gehen. So, kreativ heißt für mich nicht jeden Tag 100 neue Ideen haben, sondern die richtige Frage zu stellen und dieser Frage auf den Grund gehen zu wollen, also von der Fragestellung allein schon fasziniert zu sein. Und genau das müssen Sie auch in der Datenanalyse machen. Sie wollen eine bestimmte Fragestellung beantworten. So, dann haben Sie bestimmte Vorhersagen, wie quasi so ein neues Signal ausschauen könnte. Und das ganz Wichtige dabei ist, wie man auch überraschende Entdeckungen macht, ist, und das ist auch etwas, was ich immer meinen Studenten sage, ihr müsst jede Stufe eurer Analyse verstehen. Ihr müsst jede Verteilung, die ihr dann mit dem Computer plottet, verstehen. Ist das wirklich das, was ich erwarte? Und wenn ihr irgendwo eine kleine Abweichung seht, dann müsst ihr dem auf den Grund gehen. Und diese Intuition kommt genau daher. Welche Verteilung müsste ich jetzt eigentlich machen von dieser riesen Datenmenge, die mir einen Hinweis gibt, dass da etwas Neues produziert wurde, eine neue Physik entstanden ist.
Jetzt gibt es Zweifel, und zwar nicht nur irgendwelche Scharlatane, sondern auch Leute mit Nobelpreisen und ähnlichen Auszeichnen, die sagen, vielleicht schaut da auch gar nichts raus. Wenn die Pech haben, kommt da schlicht nichts.
Ich bin davon überzeugt, dass wir nach dem geplanten 15 Jahre Datennahme und Datenanalyse am LHC mit diesen 4 Experimenten wir die Geschichtsbücher der Physik neu schreiben werden. Wir wissen heute nicht, was wir Neues entdecken werden. Aber das macht es auch gleichzeitig so faszinierend. Sie wissen, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie machen eine Datenanalyse, Sie wissen, da ist das Potenzial, da etwas ganz Wichtiges zu entdecken, was uns neue Einsichten, Erkenntnisse in der Teilchenphysik gibt, die auch sehr eng mit der Kosmologie verbunden sind. Und Sie haben diese Möglichkeit als Physiker in dieser Datenanalyse. Diese Art von Gedanken haben Sie natürlich, wenn Sie Ihre Analyse machen, dass Sie da die Möglichkeit haben, etwas Wichtiges zu tun. Und dann kommt einfach diese Intuition, etwas Neues zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir bestimmte Antworten auf einige dieser Fragen, die wir heute haben, finden werden. Dass wir aus dem LHC nichts rausbekommen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Jetzt gibt es die anderen Zweifel, das sind dann vielleicht eher Amateure, die sagen, die werden nichts rausfinden, weil das schwarze Loch, das hier produziert wird, ohnehin alles aufschluckt, das CERN und die Wissenschaftler und das Radio und überhaupt die ganze Welt. Was sagen die denn denen? Sie hören die Frage, glaube ich, nicht gerne, oder?
Ja, also ich würde sagen, Sie können da ganz beruhigt sein. Sie können auch davon ausgehen, wenn ich so begeistert von der Zeit rede, die uns jetzt erwartet. Ich bin wirklich absolut positiv und enthusiastisch darüber, welche Möglichkeiten wir in der Physik hier am LHC haben. Wenn ich da selbst Zweifel hätte, dann würde ich das nicht sein. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass man auf diese Fragen auch wissenschaftlich antworten soll und die wissenschaftliche Fragestellung zuerst mal da sein sollte. Und was wir hier am LHC machen, ist eigentlich nichts anderes, was schon über Milliarden Jahre in unserem Universum passiert. Sie kennen alle die kosmische Strahlung, die ständig auf unsere Erde auftrifft. Und wir wissen, weil wir das gemessen haben, diese Teilchen aus der kosmischen Strahlung haben viel größere Energie als die Energien, die unsere Teilchen hier am LHC haben. Und das schon seit Milliarden von Jahren treffen also viel höher energetische Teilchen auf unsere Erde. Und wir sind alle hier noch. Und wir haben bisher noch keine spektakuläre Ereignisse auf unserer Erde erlebt von einem kosmischen Teilchen. Also ich kann Sie beruhigen.
Statistische Argumentation, es ist bis jetzt nicht passiert, also wird das auch nicht passieren?
Nein, es ist natürlich auch, natürlich spielt Statistik auch eine Rolle, aber ganz einfach wissenschaftliche Studien haben gezeigt, die von vielen Wissenschaftlern, die gemacht worden sind, gezeigt, dass einfach diese Hypothesen, die da von Nicht-Physikern in die Welt gesetzt wurden, einfach allen wissenschaftlichen Argumenten nicht standhalten können. Dass das keine wissenschaftliche Argumentation ist.
Gut, wir wollen hoffen, dass dem so ist. Vielleicht ist das Pause. Dieses neue Instrument hier im CERN, dieses LHC, Large Hadron Collider heißt das, also der große Hadronen-Zusammenpraller, oder wie könnte man das vielleicht übersetzen? Hadronen sind Protonen und Neutronen, wenn ich es richtig verstanden habe. Man hat gesagt, das sei vielleicht das größte Instrument, das überhaupt gebaut werden könnte. Kommt denn nachher nochmal etwas Neues? Haben Sie bereits was im Kopf oder im Computer, was man nachher noch bauen könnte für Dinge, die man jetzt mit dem neuen Instrument nicht herausfinden kann?
In der Geschichte, in der Teilchenphysik war es immer so, dass wir eine Maschine, einen Beschleuniger nach dem anderen geplant haben. So, wir haben jetzt diese fantastische Maschine LHC. Trotzdem haben wir schon seit vielen Jahren Planungen, Diskussionen über eine Maschine, die nach dem LHC kommen sollte. Das sollte dann keine Hadronmaschine sein, also keine Maschine, wo Protonen kollidieren, sondern wieder, so wie am LEP früher am CERN, Elektronen und Positronen. So wie diese Maschine dann sein soll, das heißt, welche Energie diese Maschine haben soll, um wirklich neue Erkenntnisse zu liefern, hängt aber davon ab, was wir am LHC finden. Das heißt, wir sind jetzt schon seit vielen Jahren in einer Vorbereitungsphase, Forschungs- und Entwicklungsphase, die Möglichkeiten zu diskutieren, wie man überhaupt so eine lineare Maschine, E-Plus-Minus-Beschleuniger bauen kann. Und dann in den nächsten Jahren, die wir am LHC haben, sollten wir die ersten Anzeichen von neuer Physik bekommen. Das heißt, wir sollten wissen, welcher Energiebereich oder Massenbereich derjenige ist, wo wir die neue Physik entdecken. Und diese Physik wollen wir dann im Detail mit so einer neuen Maschine untersuchen. Genau wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Diese berühmten W- und Z-Teilchen wurden 1983 hier am CERN mit einer Proton-Antiproton-Maschine entdeckt. Ich war damals in diesem Experiment, wir haben drei Teilchen, Z0-Teilchen aufgenommen und das war dann die Entdeckung. Dann hatte man aber schon geplant, eine Elektron-Positron-Maschine zu bauen, die dann Millionen von diesen Teilchen produziert hat. Und nur dann war es uns möglich, die Vorhersage der Theorie über diese schwache Wechselwirkung, die man vereinheitlicht mit der elektromagnetischen Wechselwirkung, auch im Detail zu studieren. Und diese gleiche Idee wäre dann auch in der Zukunft, dass wir Vorhersagen machen, was oder auch bereits Sachen entdeckt haben und wir wissen, wo wir mehr Daten haben müssen mit einer E-Plus-Minus-Maschine, um noch besser diese neuen physikalischen Phänomene zu verstehen.
Ins Detail gehen soll man nicht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, was Sie mir vorhin gesagt haben, vor dem Gespräch, das wird eine Maschine sein, die ungefähr 40, 50 Kilometer lang ein gerader Tunnel ist, wo man die Dinge reinschießt. Das gibt ein neues tüchtiges Loch von hier nach Neuenburg ungefähr.
Die endgültige Länge hängt natürlich davon ab, wie groß die Strahlenergie sein sollte, aber wir sprechen wirklich in der Größenordnung von 30, 40 Kilometer, ja.
Und ans Ende des physikalischen Forschens der menschlichen Erkenntnis kommt man mit der heutigen Maschine also definitiv nicht.
Forschung, denke ich, hat immer eine Zukunft. Sobald Sie neue Erkenntnisse haben, haben Sie neue Fragestellungen. Vielleicht kann ich das damit vergleichen, dass wir in der Vergangenheit haben wir uns in der Teilchenphysik damit beschäftigt zu verstehen, woraus denn eigentlich unser Universum aufgebaut ist, auch wir. Das heißt, die Natur auf ihrem elementarsten Niveau zu verstehen. Was sind die Grundbausteine der Materie und ihre Wechselwirkungen? Das wissen wir heute. Was wir uns jetzt mit dem LHC fragen, ist, warum ist das so und wie sind denn die Mechanismen? Und das ist eben für mich genau der Spirit der Forschung. Sie wollen nicht nur etwas messen und sagen, das ist so, sondern sie wollen das auch verstehen. Sie wollen eine Theorie auch dazu haben, mit der Idee dahinter, dass eine Theorie nicht nur beschreibt, was man misst, sondern auch Vorhersagen machen kann. Und das ist für mich eine der schönen Aspekte der Physik, der physikalischen Gesetze, der Naturgesetze. Sie können Vorhersagen machen. Und unser Ziel ist es auch, aus diesen Daten am LHC neue physikalische Phänomene zu entdecken, die entsprechenden Theorien dazu zu entwickeln, die uns dann erlauben, Vorhersagen zu machen. Und eine der Fragen ist natürlich, warum sich unser Universum so entwickelt hat, wie es ist, warum unser Universum heute so ausschaut, wie wir es beobachten.
Dann wäre noch eine andere Frage, die irgendwo im Raum steht. Sie ist vielleicht nicht gar so wichtig, aber trotzdem da. Ist es das einzige Universum oder gibt es vielleicht jenseits noch ein paar andere?
Die Antwort zu dieser Frage würde ich auch gerne wissen. Wir leben in unserem Universum und das Einzige, was wir kennen, aber es gibt natürlich theoretische Konzepte in der Kosmologie, dass es sehr viele Universen gibt. mit denen wir aber nach dem heutigen Stand der Kenntnisse nicht wirklich kommunizieren können.
Also die Vorstellung, dass irgendwo irgendwelche Forscher ein Experiment gemacht haben und dieses Universum, in dem wir leben, produziert haben, mit einem solchen Zusammenstoß, wäre grundsätzlich denkbar. Sie müssen es nicht kommentieren, wir sind sowieso mit der Zeit langsam fertig. Felicitas Paus, besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.